SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
5. April 1994, der Todestag von Kurt Cobain, Frontmann und Sänger der Grunge-Band Nirvana.
Next, ladies and gentlemen, we have three fine young men from Seattle. Here they are, Nirvana!
Come as you are, komm wie du bist. Genau das taten Kurt Cobain, Chris Novoselic und Dave Grohl und stellten 1991 mit ihrer Platte Nevermind die Musikwelt auf den Kopf.
Ich schaltete MTV ein und da liefen wir, fast wie bei den Beatles. Es war Nirvana Mania.
It's Nirvana!
Ja, wenn man so will, dann waren Nirvana zu Zeiten ihres größten Erfolgs eine Außenseiterband für die Massen. Die haben Musik gemacht für die Leute, die in der Schule aufs Maul bekommen haben, in der letzten Reihe saßen.
I'm so happy, 'cause today found my friends in my head.
Als Grunge, zu Deutsch schmuddelig, sollte dieser Stil in die Musikgeschichte eingehen und eine ganze Generation prägen. So auch Markus Kafka. Der Musikjournalist schrieb für das Magazin Metal Hammer und wechselte dann vor die Kamera, erst bei Viva und später bei MTV. Nirvanas kometenhaften Aufstieg hat er als Journalist und Fan verfolgt, von den Anfängen im Underground bis zum tragischen Ende.
Ich war bei dem letzten Nirvana-Konzert in München im Terminal 1. Also da hatte man schon irgendwie so eine leise Vorahnung, dass das alles nicht mehr so irre lang gut gehen würde.
Hi, I'm Kurt Loder with an MTV News special report on a very sad day. Kurt Cobain, the leader of one of rock's most gifted and promising bands, Nirvana, is dead.
Michael Lohrmann, Gründer und langjähriger Herausgeber des Musikmagazins Visions, erinnert sich genau an jenen Tag.
Es war irgendwann gegen Mitternacht. Die Party war im vollen Gange, die Stimmung war ausgelassen und ein Bekannter von mir kam rein und er hat mir das erzählt und ich konnte das gar nicht so richtig glauben. Und ich bin dann zur nächstmöglichen vollen Stunde ins Produktionsbüro gegangen, denn da war ein Radio. Und dann habe ich das Radio angemacht und tatsächlich war dann halt in den 1 Uhr Nachrichten oder so die Nachricht dann offiziell verlesen worden.
Jetzt weiß man es ganz genau, er hat sich selbst erschossen. Und Stunden nachdem ein Handwerker den leblosen Körper in seinem Haus gefunden hat, weiß man, dass er offenbar aus Hoffnungslosigkeit den Tod wählte.
Aus der ausgelassenen Sause ist dann binnen von rund 10 Minuten ein leerer Saal geworden, weil ja die Trauer und Erschütterung der Leute war tatsächlich greifbar in dem Moment und die Leute sind nach Hause gegangen.
Im November 1991 war Michael Lohrmann mit anderen Pressevertretern zum Nirvana-Konzert in Hamburg eingeladen. Kurz zuvor war Nevermind erschienen, das Album, das Rockgeschichte schreiben sollte. Die von Lohrmann herausgegebene Zeitschrift Visions ist damals noch ein fotokopiertes Heft. Und genau deshalb entscheidet sich Kurt Cobain für ein Gespräch mit dem Journalisten des Underground-Magazins.
Wir haben eine Stunde zusammengesessen und er hatte keine Zigaretten mehr und hat dann Tabak von mir geraucht. Als Synonym, dass das irgendwie auf Augenhöhe stattfand. Und du hast halt auch schon das Gefühl gehabt, dass er sich mit der Rolle, in der er sich dann plötzlich befand, nicht mehr so richtig wohlgefühlt hat, weil in Amerika war Smells Like Teen Spirit gerade auf 1 gegangen, so Nirvana war in aller Munde. Und das war, glaube ich, für ihn so ein bisschen wie ein Sturm, den man so am Horizont sieht, der so langsam auf dich zuzieht.
Tatsächlich macht vor allem dieser Song Nirvana zu Superstars. Das Video, in dem eine Gruppe Jugendlicher am Ende gemeinsam mit der Band eine Turnhalle verwüstet, läuft auf MTV in Dauerschleife und hat am Erfolg entscheidenden Anteil.
Das war ja wirklich so, als hätte man nicht nur bei dieser Band in diesem Video ein Ventil geöffnet, sondern für die ganze Generation.
Mit ihrem wütenden, ungeschliffenen Sound werden Nirvana und insbesondere Cobain ungewollt zum Sprachrohr der sogenannten Generation X. Einer Generation, die in der Reagan-Ära mit AIDS und atomarer Aufrüstung aufwuchs und die gierige, homophobe Konsumgesellschaft genauso ablehnte wie die Rockbands, die all das symbolisierten.
Gerade nach dieser Hauser-Rock-Welle aus Los Angeles, die halt in den 80ern eigentlich alles beherrscht hat, war das natürlich so die authentische Gegenreaktion. Hier Kohle, Weiber, dicke Karren, Privatjets und so weiter, Groupies und da der Regen in Seattle. Und dass gerade da so eine Szene zu der Zeit entstanden ist, ist natürlich jetzt kein totaler Zufall.
Nirvanas Geschichte nimmt ihren Anfang in Aberdeen, einer grauen Kleinstadt, 130 Kilometer südwestlich von Seattle. Hier wird Kurt Cobain 1967 geboren. Seine frühe Kindheit beschreibt er als glücklich. Doch als er 8 ist, lassen sich die Eltern scheiden. Kurt wird zwischen Vater und Mutter hin und her geschoben und zieht sich zurück. Musik wird für Kurt zum Ventil all seiner Wut. Mit 14 bekommt er eine Gitarre von seinem Onkel geschenkt und entdeckt Punkrock für sich. Mit 18 bricht er die Schule ab und widmet sich nur noch der Band, die er mit seinem Freund Chris Novoselic gegründet hat. 1989 erscheint Nirvanas Debütalbum Bleach auf Sub Pop, einem kleinen Indie-Label aus Seattle. Da sich in Amerika niemand so recht für ihre Grunge-Bands interessiert, schickt das Label seine drei besten Bands nach Europa.
Auf Nirvana hat die britische Rockpresse geradezu gewartet. Eine amerikanische Rockband mit einem Gewissen. Oder wie der New Musical Express sagt, die ganzen Roses, die man mögen darf. Okay to life.
Man hat aber schon gemerkt, dass er aber auch da schon versucht hat, in seinen Texten vieles von dem zum Ausdruck zu bringen, was später dann thematisch immer wiederkehrte. Also so klare Aussagen gegen Sexismus, Rassismus, feministische Standpunkte auch schon.
Ich habe zwar nie damit experimentiert, aber ich hatte einen Kumpel, der schwul war. Jetzt, da ich mit einem bekennenden Schwulen abhing, fingen die anderen Kids an, mich zu verprügeln. Und dann verbot mir meine Mutter, weiter mit ihm befreundet zu sein.
Langsam bauen Nirvana eine Fangemeinde auf, doch erst als Drummer Chet Channing durch Dave Grohl ersetzt wird, nimmt die Band Fahrt auf und unterschreibt schließlich beim Major-Label Geffen Records. Nevermind erscheint am 24. September 1991, stößt im Januar 92 Michael Jackson von der Nummer 1 und wird am Ende unglaubliche 335 Wochen ununterbrochen in den Billboard-Charts bleiben.
Bei Nirvana war es so, dass sich auf Nevermind alle einigen konnten. Punks, Metal-Typen, Bankkaufleute, ältere Leute, jüngere Leute, da waren Frauen, da waren Männer. Das war schon außergewöhnlich und das habe ich danach auch so nie wieder erlebt.
Eins müsst ihr wissen, Nirvana sind nicht zum Mainstream gegangen. Der Mainstream kam zu Nirvana und das war unsere große Krise.
Grunge ist der Sound der Stunde, billige Flanellhemden plötzlich Mode. Andere Seattle-Bands wie Pearl Jam, Soundgarden oder Alice in Chains folgen Nirvana in die Charts. Die Band und insbesondere ihr sensibler Frontmann sind für den Erfolg nicht gewappnet. Außerdem macht Cobain ein mysteriöses Magenleiden zu schaffen, an dem er seit seiner Jugend leidet.
Ich habe so lange Schmerzen gehabt. Mir war egal, ob ich in einer Band spiele, ob ich am Leben bin. Und das wurde mir klar, als meine Band so erfolgreich wurde. Es ging schon so viele Jahre und war so schlimm geworden, dass ich mich umbringen wollte. Ich wollte nicht mehr leben.
Schon vorher hatte Cobain Erfahrungen mit Heroin gemacht. Psychisch und körperlich ausgelaugt von den Schmerzen und dem Hype um Nirvana, nimmt er es während der Nevermind-Tour erneut. Zunächst nur 2 Tage in Amsterdam, dann regelmäßig.
Ich dachte bloß, wenn ich eh sterbe und mich umbringe, sollte ich Drogen nehmen. Ich kann genauso gut ein Junkie werden, weil ich mich eh jeden Tag so fühle. Hungernd aufwachen, mir das Essen reinzwängen und es dann wieder auskotzen.
Der Konsum wird bald zum Problem und die Beziehung zu Cobains künftiger Ehefrau Courtney Love und die gnadenlose Berichterstattung der Boulevardmedien über das Rockstar-Paar sind ein weiterer Stressfaktor. Nirvana-Biograf Charles Cross:
Ich finde, Courtneys Rolle als Bösewicht in Kurts Leben wird ziemlich übertrieben. Die meisten seiner Probleme waren selbstgemacht. Es war eine sehr schwierige Beziehung zweier kreativer Menschen, die beide selbst schwierig waren.
This song is dedicated to my 12-day-old daughter. And my wife. Thanks.
Und kurzzeitig scheinen die Dinge eine positive Wendung zu nehmen. Im August 1992 wird Tochter Frances Bean geboren. Ein Jahr später erscheint Nirvanas neues Album.
So rein künstlerisch betrachtet glaube ich, dass In Utero das stärkste Album von Nirvana ist, eben weil es ein unglaublich starkes Statement ist, aber auch sehr, sehr gute Songs hat. I'm not like them, back in the town, the sun is gone. I have a light, the day is done.
Ich will unsere Musik wirklich verändern, etwas völlig anderes machen. Und ich wünsche mir den Mut, das zu tun. Wenn das Leute befremdet, schade. Aber mir fällt außer R.E.M. wirklich keine Band ein, deren Produktion mir gefällt.
R.E.M. sind Cobains große Idole und ihr Sänger Michael Stipe sein engster Vertrauter. Gemeinsam planen sie ein Projekt, das jedoch nie Realität werden wird. Im November 1993 spielen Nirvana ein Unplugged-Konzert für MTV. Die Bühnendeko gleicht einer Beerdigung. Als die Band im Frühjahr 1994 auf Europatour geht, ist Cobain endgültig ausgebrannt und in einer Welt aus Einsamkeit, Depression und Drogensucht versunken. Am 1. März 1994 spielen Nirvana in München. Es sollte ihr letztes Konzert werden.
Ich sollte da eigentlich auch Nirvana interviewen, aber das war schon viele Stunden vor dem Konzert klar, dass das nicht passieren würde. Und ich habe dann nur kurz mit Dave Grohl gesprochen und habe ihn gefragt, so, was ist denn los mit Kurt, wie geht's ihm? Und hat er gemeint, ja, nicht so gut. Also der kann mit Mühe und Not das Konzert heute spielen, aber sie wissen noch nicht, wie es dann danach weitergeht.
Schlagzeuger Dave Grohl hat eine nüchterne Sicht auf die letzten Wochen der Band.
Es waren Drogen im Spiel. Die einen haben sie genommen, die anderen nicht. Und ich habe sie nicht genommen. Ich war einfach nicht Teil dieser Welt. Ich glaube, alle wussten, dass es Zeit für eine Pause war.
Cobains Umfeld drängt ihn zu einem Entzug in Los Angeles, doch er türmt aus der Klinik und fliegt nach Seattle. Dort erschießt sich Kurt Cobain am 5. April 1994 mit nur 27 Jahren in seinem Haus, vollgepumpt mit Heroin. 7000 Fans versammeln sich anschließend zur Ehrenwache und lauschen einem Band, auf dem Courtney Love aus Cobains Abschiedsbrief liest.
Ich danke euch allen aus dem tiefsten Grund meines brennenden, schmerzenden Magens. Ich bin einfach ziellos und launenhaft und ich empfinde keine Leidenschaft mehr.
Peace, love, empathy.
What else should I write? I don't have the right. What else should I be? I'll apologize.
Der Grunge hatte seine Ikone verloren. Weitere sollten folgen. Auf den Tag genau, 8 Jahre später, starb Lane Staley von Alice in Chains, vereinsamt an einer Überdosis. 2017 nahm sich Chris Cornell von Soundgarden das Leben.
Dass halt so viele sensible Künstlernaturen im Zuge des großen Grunge-Movements nach oben gekommen und ein paar Jahre später verstorben sind und dass dann dieser Kreislauf aus Überforderung, psychischen Erkrankungen und Heroin irgendwann so ein tödliches Gemisch war, das gab es in der Form garantiert nicht nochmal.
Obwohl es nur 3 Studioalben gibt und Nirvana in der Besetzung Cobain, Novoselic und Grohl gerade mal 4 Jahre existierten, haben sie bis heute knapp 80 Millionen Tonträger verkauft. Noch immer entdecken Jugendliche Kurt Cobains Musik für sich und werden es auch weiterhin tun, glaubt Michael Stipe.
Solange es Teenager gibt, die sich verloren, allein und wütend fühlen, wird Kurt da sein. Er wird immer da sein. Er steht für etwas sehr Aufrichtiges.
Auch Markus Kafka ist überzeugt, mit Nirvana die letzte große Revolution der Rockmusik miterlebt zu haben.
Ja, vielleicht braucht es jetzt mal wieder so eine Jugendkultur, die die Loser einsammelt, abholt und ihnen das Gefühl von einem Zuhause gibt und eine Identität.
20 Jahre nach Kurt Cobains Tod werden Nirvana in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Die bewegende Einführungsrede hält Cobains Freund Michael Stipe von R.E.M.
Sie haben die Wahrheit gesagt und eine Menge Leute haben zugehört. Und diese Stimme, Kurt, wir vermissen dich.
Kurt, we miss you.
Ich vermisse dich.
I miss you.
Im Zeitzeichen erinnerte Christopher Heimer an Kurt Cobain, Frontmann und Sänger der Grunge-Band Nirvana, der am 5. April 1994 gestorben ist. Zeitzeichen am Montag über Karl-Heinz Deschner, Schriftsteller, Historiker und Kritiker des Christentums.